Ja, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einem Wort stellen aus 1. Mose 28. Auch bekannt, dieser Abschnitt, als Jakobs Himmelsleiter. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an einer Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn als ein Kopfende und legte sich da nieder an dieser Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf nieder. Und siehe, der Herr stand über ihn. Und er sprach zu Jakob: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden hin. Und in dir und in deine Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh auf am Morgen und nahm einen Stein, den er an seinem Kopfende gelegt hat, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl an seiner Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Ja, soweit diese Zeilen. Ja, als Titel habe ich gewählt, die unwandelbare Treue Gottes. Und so bei der Vorbereitung habe ich gedacht, Mensch, ein altmodisches Wort, unwandelbar. Wann haben wir das letzte Mal gehört? Unwandelbar. Nicht, das ist so aus der, Kritiker würden sagen, aus der Mottenkiste. Nein, es ist ein schönes Wort, unwandelbare Treue. Was heißt denn unwandelbar? Unwandelbar heißt nicht veränderbar. Es ist stetig oder es ist bleibend, konstant, beständig oder konservativ, kann man auch sagen. Das Wort konservativ kommt von Konserve. In der Konserve ist etwas Wichtiges drin, nämlich Lebensmittel. Und es gibt haltbare Konserven, besonders haltbare, die halten über viele Jahre und Jahrzehnte. Also, die behalten etwas Gutes in sich. Als ich bei der Bundeswehr war, wenn wir Übung hatten, dann bekamen wir auch Konserven. Da war zum Beispiel Brot drin, das war sehr schmackhaft. Und Marmelade, alles in Konserven. Marmelade in Tuben, nur Bratkartoffeln in Tuben, die gab es noch nicht. Nur als kleiner Scherz. Also, Konserve ist ein durchaus gutes Wort. Etwas Bleibendes, etwas Gutes. Und deshalb diese Bezeichnung, die unwandelbare Treue Gottes. Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Auf der anderen Seite wollen wir uns ja verändern und die ganze Welt, in der wir leben, verändert sich ja dauernd. Wir bleiben nicht so, wie wir sind, sondern wir ändern uns. Und wenn jemand zu dir oder zu mir sagen würde, oh, du hast dich ja gar nicht verändert, dann kann das zunächst ein Kompliment sein, nicht? Oh, ich sehe noch gut aus, nicht? Oh, prima, nicht? Oder auch als Kritik, ne? Hat immer noch die dummen Sprüche wie vor 20 Jahren, hat nichts gelernt, ne? Also nein, wir wollen uns ja verändern. Wir wollen ja, bekommen ja heute sehr viel Wissen durchs Internet. Wir wollen wir nicht nur verändern, sondern wir wollen dazulernen, aus unseren Fehlern lernen. Nur aus unseren Fehlern lernen wir. Ich weiß noch, wie ich in der Lehre war, als Auszubildender, früher nannte man das Lehre. Meine erste Amtshandlung als Lehrling am ersten Tag war, das Fahrrad des Mitarbeiters zu putzen. Das war meine erste Amtshandlung. Und da hat man die Lehrlinge noch veralbert. Hat man gesagt, geh mal hin, da und da und hol mal ein Päckchen Nähnadelsamen. Oder ein Paket in der Apotheke, hau mich blau. Nicht, also, das wird natürlich heute nicht mehr vorkommen. Heute sind unsere Auszubildenden viel klüger, wie wir damals. Wir waren viel unbeleckter, Baujahr 41, nicht? Wir waren alles viel unbeleckter und viel obrigkeitshöriger. Also wir Menschen wollen uns verändern und diese Veränderung geht ja auch Schritt für Schritt, sie geht schleichend. Das ist gut, dass wir uns verändern, dass wir dazulernen. Dabei spielen auch viele äußere Dinge eine wichtige Rolle, mit wem wir uns bewegen, wo wir uns bewegen, Kollegen, Arbeitsstelle und so weiter. Da lernen wir hinzu und wir wollen uns verändern, indem wir natürlich auch, verändern sich auch äußerlich. Haare werden gefärbt, neue Brille, neues Outfit. Ich hatte mal einen Kollegen in Norddeutschland, plötzlich, als ich ihn traf, dann hat er ein ganz neues Outfit, nicht? Sag mal, eine neue Brille, einen neuen Anzug, schick angekleidet, nicht? Also, der stellte was vor, wie ein Professor sah der aus, nicht? Das war das Äußere. Ob er innerlich was dazu gelernt hat, das wissen wir nicht. Ja, und dazu gibt's ja auch Schulen und Kurse und Seminare, um was dazu zu lernen, um nicht so zu bleiben, wie man ist, nicht? Ja. Damals, als Jakob unterwegs war, war er ja auf der Flucht. Flucht vor seinem Bruder Esau. Und er ist an dieser Stelle gekommen und übernachtete dort. Und er übernachtet und plötzlich sieht er den geöffneten Himmel. Das erstaunt uns. Und was uns noch mehr erstaunt, ist dann, was er träumt und was er so wahrnimmt. Zunächst noch mal eine Sache will ich nicht ergänzen von vorhin, wenn wir lernen, dazu lernen. Jesus sagt ja in Matthäus 5, 48, sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also wir sollen uns verändern lassen durch Gottes Wort. Also Jakob ist an der Stelle, legt sich hin und schläft und er ist auf der Flucht, träumt diese Himmelsleiter. Da müssen wir zunächst mal uns vergewissern, was man früher für ein Weltbild hatte. Wir haben heute ein ganz anderes Weltbild. Früher war das Weltbild der Menschen so, oben ist der Himmel, hier unten ist die Welt, die Erde. Und unter der Erde ist die Unterwelt. Und diese Scheibe, auf der wir uns bewegen, ist umgeben von Urwasser, einem Urmeer. So hat man sich das vorgestellt. Später hatte man noch andere Vorstellungen, nachts die Sterne, hat man gedacht, das ist wie eine Käseglocke darüber mit so Löchern drin und dann scheint das Licht durch. Also man hat sich so seine Weltbilder gemacht. Heute wissen wir, Sonne und unsere 8 oder 9 Planeten in unserem engen Sonnensystem, aber auf der anderen Seite wissen wir auch um viele hunderte Sonnensysteme, tausende Sonnensysteme. Es gibt über 500 Milliarden Sonnensysteme, die man erahnt, außer die, die man gar nicht sieht. Also, welch ein Traumbild. Jetzt wollen wir uns mal beschäftigen, was er nun sieht. Er sieht eine Leiter aufgestellt und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Allein das ist schon erstaunlich. Die Engel sind dienstbare Geister, wissen wir. Und oben an der Spitze der Leiter sieht er, das ist Gott, der unsichtbar ist. Den sieht er. Und er spricht zu ihm. Er, der doch auf der Flucht ist vor seinem Bruder Esau. Und er ist ja eigentlich ein, entschuldigt bitte das Wort, ein Betrüger. Jakob ist ja der Lieblingssohn von Rebekka und Esau der Lieblingssohn von Isaak. Die Eltern hatten Lieblinge. Hüten wir uns davor, dass wir in unserer Familie Lieblinge haben. Behandeln wir alle Kinder gleich und fördern wir die Kinder alle gleich. Und dann geht es um den Segen, den Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene trägt besonders den Segen. Und das war Esau. Aber Esau scherte sich nicht darum. Er war ein Mann der Yacht. Er war immer viel draußen unterwegs, liebte den Erfolg auf der Yacht und bereitete dann das Wildbret seinem Vater zu. Und sein Vater, klar, ein gutes Essen, nicht? Erfreut jeden von uns. Und jetzt kommt es, dass er eines Tages zurückkam von der Yacht und war sehr hungrig. Und dann sieht er Esau, wie er ein Linsengericht hat. Und Esau war immer bei der Mutter. Sagt man, er hing immer an der Schürze der Mutter. Und sagt, gib mir was zu essen. Ja, sagt der Jakob, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht abtrittst und verkaufst, dann ja. Ja, kannst du haben, sagt er. So unbedarft. Er weiß doch, das Erstgeburtsrecht ist doch etwas Besonderes. Er ist doch berufen als Segensträger. Du Esau, du hast eine besondere Verantwortung vor Gott und für deine Familie und für dein Volk, das aus dir kommen soll. Aber er legt da keinen Wert drauf, nicht? Das Erstgeburtsrecht, damit ist ja verbunden auch die Treue Gottes, die Führung Gottes. Das wird durch einen Augenblick weggeschleudert. Als ob es nichts wäre. Auch heute erleben wir, dass Menschen so oft heilige Dinge so einfach so, mir nicht, dir nichts, wegtun. Ach, interessiert mich nicht. Man sieht mit Verachtung auf göttliche Dinge. Hüten wir uns davor. Nun, Jakob ergreift die Gelegenheit und sagt, gut, dann hast du hier mein Linsengericht und ich habe dann dein Erstgeburtsrecht. Als Isaak dann im Sterben liegt, dann will er seine Söhne segnen. Und dann kommt Jakob und gibt sich als Esau aus. Und Rebekka hilft ihm, damit zu verkleiden. Nicht? Er nimmt das Fell einer Ziege, weil Esau stark behaart war, und legt die um seinen Arm. Und der Vater betastet ihn, weil er fast blind war. Bist du es wirklich, Esau? Ja, sagt Jakob. Ich habe dir auch etwas zubereitet. Und so erschleicht er den Segen des Vaters, des Erstgeborenen. Der Segen war Jakob wichtig. Und hier ist schon der erste Unterschied. Hier ist einer, der den Segen verschleudert. Und hier ist einer, der sich nach Gottes Segen ausstreckt. Und das ist Gott wichtig, dass jemand da ist, dem es um Gottes Segen geht. Herr, es geht um dich, um deine Gnade, um deine Treue. Das zeichnet Jakob bei allem Übel, was er hier tut, im Betrug, natürlich aus. Und dann muss er sich davon schleichen. Und dann kommt Esau und möchte den Segen. Und dann sagt er Isaak, Moment mal, ich hab doch dich. Dann erspürt er den Betrug. Und dann weint der Esau und sagt, Vater, hast du denn keinen Segen für mich? Ja, er hat einen Segen, aber einen schlechten Segen. Ich fasse das mal zusammen, du wirst immer auf der Flucht sein und du wirst dem Jüngeren, deinem Bruder Jakob, dienen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Himmelsleiter. Jetzt spricht Gott ihn an. Und was Gott sagt, erstaunt uns. Normalerweise hätten wir erwartet, Gott würde ihn zurechtstutzen und würde sagen, hör mal, was du gemacht hast, Jakob, das ist Betrug. Ich werde dich bestrafen. Nein, Gott sagt das nicht. Er sagt, das verheißene Land der Väter, dir will ich es geben, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben und sie werden sich ausbreiten, Norden, Süden, Westen, Osten. Und das Zweite, was er sagt, und dir und dein Nachkommen sollen gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Hier ist schon eine Perspektive auf den kommenden Christus, auf unseren Erlöser, auf unseren Herrn. Aber das ist doch ein Betrüger. Gott steht zu seinen Verheißungen. Paulus sagt im Römerbrief, die Gnadengaben Gottes sind unbereubar. Gott kann auch auf den schwierigsten Situationen gerecht werden. Und die dritte Verheißung, und siehe, ich bin mit dir überall, wohin du gehst, und ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir versprochen habe. Ihr Lieben, diese Verheißung gilt auch grundsätzlich den Kindern Gottes, gilt dir. Der ist mit dir, überall wohin du gehst, auch wenn du es nicht spürst. Wir müssen das nicht spüren. Ich bin auch kein Gefühlsmensch, ich bin mehr ein Verstandesmensch. Aber ich bin ein Mensch, der das glaubt und Gott vertraut. Er ist überall mit mir, wohin ich gehe. Und er ist auch mit dir im Alter, wenn die Kräfte nachlassen, wenn du Zweifel hast, wenn du deinen Job verloren hast, wenn du Zweifel hast in der Schule, wenn du nicht richtig vorankommst. oder wenn du am Start deines Lebens stehst. Ich bin mit dir überall, wohin du gehst, ihr Lieben. Das ist doch schön. Das soll dich doch wirklich stärken, ermutigen. Und soll alle unsere Zweifel, die Satan sät, nicht, in unsere Herzen, sollen diese Zweifel ja vernichtet werden, hinten anstellen. Überall, wohin du gehst. Ja, kein Tadel in dieser Aussage. Das heißt nicht, dass Gott das gut heißt, was er gemacht hat. Nein, nein. Und er wird noch darüber viel, viel Lehrgeld bezahlen. Das wissen wir. Kein Tadel. Auf der anderen Seite bedeuten diese drei Segensverheißungen auch von Seiten Gottes, ich habe jetzt die Verantwortung für dein Leben übernommen. Gott trägt auch bei dir die Verantwortung für dein Leben. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, bis ich getan habe, was ich versprochen habe. Jesus sagt, geht hin in der Welt und verkündigt das Wort, denn siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Das ist auch eine Segensverheißung. Egal wohin wir gehen, der Herr ist bei uns. Gott ist treu. Er ist ganz treu. Und aller Maßstab heute ist immer die Treue Gottes. Und wir leben in einer Zeit der Untreue. Wirecard-Skandal. 1,9 Milliarden. Einfach so betrogen. Das Geld wurde mit Lastwagen von Wirecard weggefahren. Irgendwohin. Weiß niemand. Unter den Augen von Bundesfinanzminister und BaFin und wie sie all die ganzen Institutionen heißen. Und man weiß gar nicht, was das vielleicht für ein Sumpf ist von Luch und Truch und Untreue. Auch heute im ehelichen Bereich, 36% aller Ehen werden geschieden. Und ich will nicht wissen, wie viele Ehen nur so Waffenstillstand haben. Nicht? Man geht nicht auseinander, aber es ist keine Liebe mehr da. Es ist, wie heißt es immer, das sagte Bill Gates, wir haben unsere Ehe beendet. Also da fasse ich mich am Kopf. Maßstab ist die Treue Gottes. Ich bin mit dir, ich bin bei dir bis ans Ende, bis du mich sehen wirst, bis du abgerufen wirst, wie bei Mose und der Herr begrub ihn. Das ist der Maßstab Gottes Treue. Das ist so, sag mal, das Geländer. Ich vergleiche das immer mit einer großen Treppe, die man raufgeht und das Geländer, an dem man sich festhält, wenn die Stufen glatt sind. Das Geländer deines Lebens soll die Zusage und Segnung Gottes sein. Ich bin mit dir und ich darf alle meine Sorgen auf ihn werfen, denn der Herr ist besorgt um mich, um dich. Das soll uns froh machen. Wir haben die vielen schönen Lieder gehört. Ach, da geht das Herz über. So viel Segen hat der Herr für dich. So viel Segen. Dadurch können wir uns wunderbar drin daran erfreuen. Johannes 15 sagt der Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Ich habe das hier schon mal gesagt, aber ich wiederhole es mal. Das heißt, der Herr Jesus wurde vom himmlischen Vater geliebt als der einzige Sohn, der geoffenbarte Sohn, mit dem er Wesensaustausch hatte. Das heißt, Wesensaustausch, ich kann ihm alles sagen, was mich berührt, was mein Herz empfindet. Das darf ich meinem Sohn sagen. Und mein Sohn sagt mir alles, was er empfindet, als er im ringenden Kampf war, im Garten Gethsemane. Das ist Herzensaustausch. Das ist Treue. Treue auch der Partner zueinander. Du, ich weiß, was dich bewegt. Ich sehe es an dir. Unser Gesicht ist da dann, verrät alles. Ich stehe zu dir. Auch wenn du krank bist, auch wenn du sehr krank bist, ich bin bei dir. Das ist die Treue Gottes, der Maßstab. Und Gott gibt auch äußere Zeichen seiner Treue, zum Beispiel die vier Jahreszeiten. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist langmütig. Gott ist geduldig. Gott ist treu. Vier Jahreszeiten. Und die Leute schreiben im Fernsehen, sagen im Fernsehen, oh ja, Klimawandel und was nicht alle. Jedes Mal, wenn es ein bisschen stärker regnet und eine Überschwemmung ist, ist Klimawandel. Das ist alles Unsinn. Das Klima hat sich immer gewandelt auf der Erde, auf der Welt und wird sich weiter wandeln. Dann haben wir den Regenbogen als Zeichen nach der Sintflut, dass Gott die Erde nicht mehr verderben wird durch Wasser. Und wir haben als ein großes äußeres Zeichen den Fortbestand des Volkes Israel, 1948 als Staat gegründet, ein Volk, das furchtbar verfolgt wurde in der Geschichte. Zuletzt im Holocaust 6 Millionen tote Juden, systematisch vernichtet und verbrannt, hat unser Volk eine große Schuld auf sich geladen. Aber Gott erhält dieses Volk. Treue, Gottes Treue. Da las ich kürzlich eine Begebenheit aus dem Warschauer Ghetto. Da wurden 200 jüdische Kinder zusammengetrieben und ein katholischer Priester war dabei, ein polnischer Priester. Dann sagte man, ja, sie können ja hier bleiben, die 200 Kinder gehen nach Auschwitz. Nein, sagt der Priester, ich bin doch hier deren Vater, geistlicher Vater. Nein, sagt er, es geht nicht um sie, bleiben sie da. Nein, sagt er, ich bleibe bei den Kindern. Ist mit den Kindern gegangen bis zum Bahnhof und da hat ihn nochmal jemand beschworen, der Bahnhofskommandant, bleiben Sie hier, Sie kommen nicht mehr wieder. Nein, sagt er, ich bleibe bei den Kindern, auch in Auschwitz. Das ist Treue bis in den Tod. Treue Gottes. Der Herr stand oben auf der Leiter und hat diese wunderbare Zusage und diesen wunderbaren Segen gesprochen. Das heißt, der Herr schenkt Zukunft, übernimmt Verantwortung für dein Leben und für mein Leben. Er liebt dich, er ist treu zu dir und er erwartet von dir auch Vertrauen, Treue, auch wenn es eng wird. Wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns das vorstellen. Und es läuft nicht immer gut bei uns, bei dir und bei mir. Nee, es kommen auch tiefe Täler. Manchmal sehen wir auch kein Ende der tiefen Täler. Aber trotzdem steht die Verheißung Gottes, ich bin mit dir. Ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Das steht im Raum als Segen Gottes. Und das musst du glauben, vertrauen, festhalten. Der Teufel will uns immer schwach machen. Dann schalten wir das Fernsehen ein, was sagen sie dann, ach, die Rente und alles, ach nein, was in der Katastrophenmeldung kommen, nicht? Alles nur dummes Zeug, vieles, das dummes Zeug, es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Aber die Verheißungen Gottes bleiben. Ich bin mit dir, überall, wohin du gehst. Gott schenkt Segen statt Fluch. Und als Jakob aufwacht, da fürchtet er sich. Das ist hier der Ort Bethel, Haus Gottes. Die Stätte der Begegnung, das ist da, wo Abraham erstmal den Namen Gottes anrief, als er aus Haran zog. Fürchte dich nicht. Und von nun an ist Jakob auf der Flucht. Gott, und das erkennt Jakob hier, Gott ist bei mir. Ich kann mich vor Gott nicht verstecken und du kannst dich vor Gott nicht verstecken und verkriechen. Wisst ihr, wo Gott ist? Jesaja sagt, wo ist denn Gott? Weit entrückt, wie der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt oder der Präsident im Präsidentenpalast, ganz weit entrückt von den Sorgen und Nöten des Volkes, selbst gut versorgt. Nein, Gott sagt, ich bin der Höhe und im Heiligtum und bei dem zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um ihn zu beleben. Da ist Gott. Gott wohnt in mir durch Jesus Christus, durch seinen guten Heiligen Geist. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, auch in deinem Herzen. Und lass sie wirken, die Liebe Gottes. Nimm sie an. Nimm sie an. Benutze sie. Gib dem Herrn Jesus Raum in dein Leben. Teile deine Sorgen mit ihm. Er möchte Anteil nehmen an dein Leben, weil er dich liebt. Ganz besonders, weil er dich liebt. Ja. Also, wir können uns vor Gott nicht verstecken. Aber Adam hat es auch versucht, nicht? Aber Gott sagt, Adam, wo bist du? Und das ist bis heute so. Die Menschen verstecken sich vor Gott. Für Gottesdienst und für Gott habe ich keine Zeit. Nein, nein, wir haben für alles mögliche Zeit. Nur für Gott haben wir keine Zeit. Deshalb auch diese große Zerstreuung in unserer Gesellschaft mit immer neuen Spielen, nicht? Und was heute alles so angeboten wird, nicht? Der Mensch ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor Gott. Und Gott ruft immer noch, Adam, wo bist du? Heute wird Jesus verkündigt, der Erlöser, der Herr, der alles am Golgatha gut gemacht hat. Er hat die Erlösung vollbracht. Du brauchst kein Abitur, du brauchst nicht promovieren, du brauchst keine schweren Prüfungen machen, du brauchst nur das Werk im Glauben annehmen, sagen, danke, Herr Jesus, du hast auch meine Schuld gesühnt. Danke. Ich bringe dir meine Schuld, ich lege sie unter das Kreuz und mache du mich rein. Heilige mich durch dein Wort und durch deine Wahrheit. Das ist alles, was wir müssen. Und Gott wohnt in dir und in mir. Das ist das Wunderbare. Jakob sieht die Leiter. Er sieht Gott. Und jetzt plötzlich fürchtete er sich und, nachdem er sich gefürchtet hatte und diesen Stein mit etwas Öl begossen als ein Gedenkstein aufstellt, da wird er aktiv. Und Gott möchte auch dir begegnen, damit wir aktiv werden. Nicht durch uns selbst, sondern von ihm senden lassen. Senden lassen von ihm. Ja, das ist Treue Gottes, unwandelbar. Die Treue Gottes steht fest da als eine feste Säule. Ich weiß noch, wie ich erst einmal auf Helgoland war, auf diesen bunten Sandsteinfelsen. Ich habe das schon mal erzählt. Helgoland war immer ein Zankapfel zwischen den Deutschen und den Briten. Und im Krieg war dann Helgoland zum Teil auch Stützpunkt der U-Boote. Und dann haben die Briten gesagt, nach 45, wir werden diese Insel vernichten. Haben über 5000 Tonnen Sprengstoff Mitte der Insel gebunkert und eingesetzt und dann gab es einen großen Knall, eine gewaltige Detonation, aber die Insel war immer noch da. Und in diesem Krater, der jetzt ist, da ist ein Krankenhaus und eine Kindertagesstätte oder ja, Kindergarten. Das heißt, dieser Buntsandsteinfelsen inmitten der deutschen Bucht ist wie ein Felsen, den man nicht wegsprengen kann. Er steht da. Ein äußeres Bild für die Treue Gottes, für die unwandelbare Treue Gottes. Er steht dazu. Und Gott liebt dich. Jeder Mensch ist doch auf der Suche nach Liebe, nach Zuwendung. Es tut doch mal gut, im Arm genommen zu werden. Ach, mir sagt einmal jemand, komm, nimm mich mal im Arm. Ich bin, so lange hat mich niemand, der mich im Arm genommen hat. Wir brauchen die Nähe. Die Wärme, den Zuspruch zueinander. Und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch dich geliebt. Bleib doch in meiner Liebe. Bleibe in meiner Liebe. Meine Liebe soll dich umgeben wie ein Schutzschild. Da kannst du auftanken. Da kannst du sichere Schritte gehen. Ich komme zum Schluss. Erstaunlich ist, dass Gott Wohnung macht in die Herzen von Sündern. Jetzt begnadigte Sünder. Ja, wir sind alle begnadigte Sünder. Wir sind keine guten Menschen. Ich bin auch kein guter Mensch. Und du bist auch keiner. Aber wenn du ein begnadigter Sünder bist, wenn du Jesus angenommen hast, dann wohnt die ganze Fülle Gottes in dir. In deinem Herzen, sie ist ausgegossen, nicht wie eine Pimpette, so ein paar Tropfen, die Liebe Gottes, nicht? Nein, ausgegossen, wie ein Eimer, richtig ausgegossen, verschwenderisch groß, die Liebe Gottes. Und jetzt will sie doch wirken in deinem Herzen, gib dieser Liebe Gottes doch Raum. Nochmal zum Schluss. Gottes unwandelbare Treue bis zum Ende, bis du und ich die Augen zumachen, dann trägt er dich wie Lazarus. Dann trägt er dich in die Gegenwart des Herrn. Ist dir ein kleines Beispiel zum Schluss. Als Kind, 7, 8 Jahre war ich da und im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich kannte keinen großen See, wir haben einen kleinen Teich und so. Und dann hat man mir immer von der Nordsee erzählt, ne? ein großer See soll es sein, Nordsee. Ja. Und dann war ich bei meinen Vettern in Holland, war ich vielleicht 8, 9, 10 Jahre alt. Und ja, sagten sie, jetzt heute Morgen gehen wir jetzt, die wohnten in Den Haag, in Schiphol, in Den Haag. Und dann sind wir den Deich rauf, die Deichstraße, mit der Straßenbahn hochgefahren, oben, dann bin ich ausgestiegen. Und dann stand ich oben auf dem Deich und dann sah ich erst einmal die Nordsee. Da sah ich so viel Wasser. Du konntest gar nicht dich satt sehen. Und du hast noch nicht mal das andere Ufer gesehen. So viel. Ich war als Kind überwältigt. Also ich hätte mir alles vorstellen können. Nicht? Einen großen Gartenteich oder einen Stadtgarten, großen Teich oder einen ganz großen Teich. Aber solch ein Meer, nein. Was meint ihr, wenn ihr vom Glauben zum Schauen kommt und die Liebe Gottes seht und unseren Herrn Jesus, was das ist, da staunen wir. Boah, das hätte ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen erdenken können. Das ist die Gnade und die unwandelbare Treue Gottes. Der Herr segne dich, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Amen.